Ja, wir hatten Weihnachten unsere Enkelin zu Besuch mit Eltern. Das war sehr schön. Die ist jetzt ein Jahr. Und da gab es natürlich ein Babyphone, damit man rechtzeitig die Mutter wieder wach war, wenn irgendwas im Nachbarraum war. Und das Babyphone ging leider nur mit Netzbetrieb und nicht mehr im Akkubetrieb. Da dachte ich, guckst du mal, mach den Batteriedeckel runter und schau erstmal, was da ist. Da waren normale Batterien. Na gut, die sollte man auch nicht laden, das kann ungut ausgehen. Also war schon mal was Falsches drin. Und dann habe ich, mal sehen, ob ich das jetzt hier finde, ein bisschen was habe ich mitgebracht. Erstmal getestet, was die Batterien so sagen. Das war so im roten Bereich oder null. Also konnte überhaupt nicht funktionieren. Mit neuen Batterien ging es dann erstmal, die brauchte man nicht laden, aber es ging dann auch unabhängig vom Netz. Gut. Ich bin mal Fernsehmechaniker gewesen und von daher mit diversen Prüfgeräten vertraut. Ich habe mal ein bisschen was mitgebracht, was es da so gibt. Das habe ich immer aufschwätzen lassen von jemandem, wenn man so die Schwibbögen proben will, wo welche Birne dann kaputt ist. Da soll es dann nicht mehr leuchten, wenn die Birne kaputt ist. Aber das leuchtet selbst auf dem Tisch hier manchmal. Also es ist mehr ein Spielzeug, was immer leuchtet oder auch nie. Kann man nicht so ganz ernst nehmen. Nächste Stufe wäre so ein Prüfstift oder so ein Schraubenzieher, wo eine Glimmlampe drin ist. Das kennen vielleicht manche. Also wenn man eine Lampe wechseln will, dann ist es schon ganz gut, so ein Teil zu nehmen. Wenn es dort leuchtet, sollte man die Finger ein bisschen davon lassen. Ist aber auch nicht sehr genau. Manche sagen auch Lügenstift dazu. Also wenn ich das an Lampenschirm halte, aus Metall leuchtet das Ding auch. Obwohl ich da keinen Schlag kriege. Das krabbelt höchstens ein bisschen durch die kapazitive Einstreuung oder wie man das auch nennt. Also so ganz ernst zu nehmen ist das Teil auch nicht, aber manchmal doch schon nützlich. Wie gesagt, beim Lampenwechseln empfehle ich doch mal zu gucken, bei den Klemmen oben, ob da noch was leuchtet. Ein bisschen seriöser wäre dann sowas Zweipoliges, was Elektriker haben, auch schon ein bisschen älteres Modell. Da kann ich richtig rangehen und wenn ich hier auf den Knopf drücke, dann sehe ich da, ob richtig Strom fließt und kann das auch ablesen. Ja, wie viel das ist, also ab 220 oder was hat es hier noch, so 380 oder sowas, bis 750 geht das. Also das ist schon ernster zu nehmen, dann kann man wirklich prüfen, ist der Saft da, das bei dem, der sagt, noch nicht so sehr viel. Außer wenn es leuchtet, ein bisschen zurückhaltend sein. Bei dem ist dann schon ordentlich. Und was sich dann natürlich noch mehr lohnt, das wären dann so ein Multimessgerät oder sowas, was Verschiedenes anzeigt, wo man vieles prüfen kann. Das ist hier ein neueres, das zeigt sogar die Zahlen einfach an. Ich hatte noch eins so mit Zeiger und Skala, richtig, da musste man noch umrechnen, bringt dort kein Mensch mehr. Hat aber auch funktioniert. Und ja, ich war als Funkmechaniker ständig mit Prüfen beschäftigt, weil ich musste den Fehler finden. Warum flimmert das Ding nicht mehr oder flimmert zu stark oder was auch immer. Und wenn ich dann einen Teil geprüft habe, einen Kondensator oder Widerstand oder irgendwas, und das Ding war in Ordnung, also war noch gut, war das für mich ein schlechtes Ergebnis, weil ich musste weitersuchen, ich musste weiterprüfen, bis ich den Fehler gefunden habe. Und das steht im krassen Gegensatz zur Jahreslosung. Die heißt, prüft alles und behaltet das Gute. Wenn bei mir ein Prüfungsergebnis gut war, war das erstmal schlecht, weil ich war noch nicht am Ziel. Prüft alles und behaltet das Gute. Es gibt Leute, die sind hauptberuflich mit Prüfen beschäftigt, Qualitätsprüfer, Endkontrolle im Betrieb und so weiter. Die müssen wirklich gucken, ob das alles funktioniert, bei Reparatur natürlich auch. Und wir alle prüfen gewisse Dinge im Alltag, jeder. Also schon beim Einkaufen. Sind die Kiwis jetzt so, dass man sie essen kann? Oder haben die noch eine Chance, reif zu werden? Oder wie auch immer? Oder ist es schon faul? Da guckt man. Und ja, deswegen steht das hier sogar auf dem Einkaufsbeutel, prüft alles und behaltet das Gute. Also man kann aus allem Geschäft machen, auch aus der Jahreslosung. Okay, es gibt aber noch ganz andere Arten von Prüfungen, nämlich Prüfungen von Menschen. Und das haben wir auch alle schon erlebt, gehe ich mal von aus, in der Schule immer wieder, in Abschlussprüfungen, Berufsausbildung, im Studium, im Führerschein, bei Weiterbildungen. Vielleicht kann man mal so kurz Runde machen, mit welchem Gefühl denken Sie, denkt ihr an solche Prüfungen zurück? Das letzte denke ich auch oft, gut, dass ich es nicht normal machen muss, weil ich immer noch von Prüfungen träume. Und wenn ich dann aufwache, bin ich heilfroh, wenn das nicht real war. In der 10. Klasse hatte ich 5 mündliche Prüfungen und mit dem Ziel wahrscheinlich, dass ich das nicht mit Auszeichnung bestehe. Und weil meine politische Haltung nicht so war. Und der Mathelehrer, der hatte vorneweg gesagt, was ganz bestimmt nicht drankommt. Das war auch etwas, was ich nicht konnte, weil ich beim Schulwechsel das nie richtig gelernt hatte. Und ich kam genau mit dem dran. Ich träume da heute noch manchmal davon und bin froh, dass es nicht mehr so ist. Also das kann durchaus unangenehm sein. Perspektivwechsel, wer hat denn schon mal andere geprüft? Gibt es da welche? Du?
Wie war das für dich?
Ich kenne es nicht so, ich bin kein Prüfer. Das Einzige, was dem nahe kommt, sind so die Konfirmandenabschlussgespräche, die ich so hatte, wo ich schon nochmal Dinge abgefragt habe. Manche bezeichnet das auch als Prüfung, ich habe es aber eigentlich lockerer gemacht, oft als Spiel. Aber ich wollte, dass die sich nochmal beschäftigen damit, das hätten die sonst nicht gemacht. Und dort wollte ich eigentlich möglichst viel Gutes, Zutreffendes hören. Also dort war nicht mein Ziel, Leute reinzulegen oder irgendwas Negatives zu finden, sondern ich wollte eigentlich schauen, was ist denn angekommen? Was haben sie sich angeeignet und können sie auch selbstständig mit dem, was sie gehört haben, umgehen? Also wir haben dann auch Fragen diskutiert oder sowas, ging nicht nur um Abfragen. Und dann gab es welche, wo ich sehr positiv überrascht war und mich gefreut habe, dass das so lebendig war. Und es gab auch welche, wo ich ziemlich enttäuscht war, weil so gut wie nichts kam. Aber dort wollte ich wirklich das Gute sehen. Und hab's zum Teil auch. Und wenn Prüfer keine Sadisten sind, die gibt's vielleicht auch, dann wollen die eigentlich bei Prüfungen, wenn sie Menschen prüfen, immer was Gutes sehen, also herausfinden, hat die Person die Qualifikation jetzt geschafft und können wir sie auf dessen Gebiet dort loslassen oder kann die das jetzt durchführen? Und wenn das positiv ausgeht, dann kann man auf den nächsten Level gehen oder hat man den Abschluss, wie auch immer. Also dort haben Prüfungen eigentlich, auch wenn es sich nicht so anfühlt für die, die geprüft werden, einen guten Sinn, dass man das erkennt, was Gutes da ist, was an Wissen, was an Fähigkeiten ausgebildet wurde und wo man dann dieser Person zutrauen kann, dass sie das anwenden kann und da fit ist im Beruf. Und damit sind wir schon näher an der Jahreslosung. Prüft alles und behaltet das Gute. Hätte dafür noch einige Vorbemerkungen, ehe wir uns da tiefer reinstürzen. Das Erste: dieser Satz, prüft alles und behaltet das Gute, wirkt wie eine Allerweltsweisheit. Die könnte auf jedem billigen Kalenderblatt stehen, in jeder Klatschzeitung und auf jedem Einkaufsbeutel, wie gesagt. Also das ist universell anwendbar. Und es ist tatsächlich eine Allerweltsweisheit. Also ich sag mal, wenn alle Welt das anwenden würde, dann wäre alle Welt weise. Dann würde es uns allen viel besser gehen und würde alles sehr viel besser laufen, als es läuft im Moment. Also ist tatsächlich auch im positiven Sinne eine Allerweltsweisheit. Die Welt würde weise, das zu beachten. Und damit wäre schon ganz viel gewonnen, auch wenn wir da noch gar nicht beim Zusammenhang der Jahreslosung sind. Und zweitens, die Aufforderung prüft alles, ist unerfüllbar, wenn wir sie wörtlich nehmen. Also keiner prüft alles. Wenn wir an die Tankstelle gehen, guckt man nicht, ob das Benzin wirklich die richtige Zusammensetzung hat. Auch bei den Lebensmitteln machen wir keine chemische Analyse, ehe wir sie essen. Nicht mal beim Busfahrer oder Bahnfahrer prüfen wir, ob der einen gültigen Führerschein hat. Also es geht gar nicht. Man kann überhaupt nicht alles prüfen, macht auch kein Mensch. Es wäre also eine unauffüllbare Überforderung, wenn wir diese Jahreslosung wörtlich nehmen. Das geht überhaupt nicht. Die dritte Vorbemerkung. Der Nachteil solcher Jahreslosungen und von Losungen überhaupt ist, wie wir sie die Herrnhuter-Losungen auch haben, die sind aus dem Zusammenhang gerissen. Und dadurch können solche Sätze nicht nur ihren Sinn verlieren, die können sogar kompletter Unsinn werden. Ich könnte das nachweisen, spare ich mir jetzt. Das heißt, wir werden uns im Laufe der Tage, ich denke morgen, den Zusammenhang nochmal sehr genau anschauen. Der ist mir auch wichtig. Und auch wenn wir den Textzusammenhang genau anschauen, müssen wir entdecken, bleiben immer noch Dinge übrig, denn es werden keine Prüfinstrumente mit auf den Weg gegeben. Und es wird überhaupt nicht gesagt, wie man prüfen soll. Es ist kein Wort dazu. Kein Wort. Wie soll man denn prüfen? Dazu müsste man also die Bibel an anderen Stellen noch tiefer befragen. Das heißt, die Jahreslosung hat es durchaus in sich. Man könnte sagen, es ist eine harte Nuss mit mehreren Schalen, die man erstmal knacken muss, um dann auf den Kern zu kommen, der außerordentlich wertvoll ist. Von daher denke ich, lohnt aller Aufwand, sie wirklich mal ausführlich zu betrachten. Und ehe wir damit anfangen, würde ich gerne erst nochmal ein Ausschlussverfahren anwenden. Ich würde gerne mal feststellen, was die Jahreslosung alles nicht sagt. Da kann man nämlich schon ganz vieles wieder weglegen. Und selbst wenn wir nur das verinnerlicht hätten, was die Jahreslosung nicht sagt, selbst dann behaupte ich, hätten wir schon ganz viel gewonnen. Die Jahreslosung sagt nicht, prüft alles und behaltet das Schlechte. Es geht nicht um einen kritischen Geist. Es geht nicht um die Untugend, die Fehler bei anderen Menschen, bei Christen oder Kirchen oder Institutionen oder Parteien, der Politik und so weiter zu suchen und zu behalten. Es geht nicht darum, sich vor allem damit zu beschäftigen, was überall schlecht und negativ ist. Und das ist die große Versuchung, wenn wir mal so unsere Gespräche, wenn wir uns mal selber zuhören. Also ich habe bei vielem Grund, mich aufzuregen, ob das bei der Kirche oder der Politik oder sonst wo ist. Und ein großer Teil der Gespräche dreht sich darum, was dort alles blöd ist und nicht gut ist. Und darum geht es hier nicht. Also wir machen oft den Fehler, dass wir das, was nicht gut ist, behalten, das heißt im Denken weiter bewegen und darüber reden und uns darüber auslassen. Es gibt viel Nöte, es ist keine Frage, aber wenn ich das ständig noch verstärke und mich damit beschäftige, mache ich die Nöte nicht geringer, sondern ich schaffe noch eine notvolle oder negative Atmosphäre. Also es steht dort nicht, prüft alles und behaltet das Schlechte. Behaltet das Ungute und beschäftigt euch damit weiter. Also dass wir uns ständig mit diesen auch Negativschlagzeilen und Tatsachen beschäftigen. Darüber nachdenken und reden, wie wir davon geprägt werden. Die Jahreslosung sagt auch nicht, prüft alles und seid grundsätzlich erstmal misstrauisch und skeptisch. Es geht, ist ähnlich wie das letzte, nicht um eine negative oder pessimistische, vorsichtige oder ängstliche Haltung. Es steht auch nicht da, prüft und kritisiert nur die anderen und seid bei euch selbst vom Guten überzeugt. Geht grundsätzlich davon aus, dass ihr gut seid oder es wenigstens gut meint und die anderen es aber nicht so gut meinen. Jedenfalls nicht genauso gut wie ihr. Auch das ist ein Riesenproblem. Wir scheinen es für unser Selbstwertgefühl zu brauchen, dass wir bei den anderen erstmal irgendwas finden, was nicht so gut ist wie bei uns oder was die verkehrt machen oder wo sie uns unterlegen sind, wie auch immer, damit wir in unseren eigenen Augen erstmal einigermaßen gut dastehen. Das scheinen wir zu brauchen. Und das ist eine tiefe Not, sagt was über unser Selbstbild, was nicht heil ist. Und es macht Not im Miteinander. Riesennöte, das kann in der Atmosphäre auch vergiften. Bitte mal drüber nachdenken, brauche ich das, wenn ich die anderen so scanne, dass ich da erstmal was finde, was nicht so gut ist wie bei mir, um selber meinen Augen gut dazustehen. Wenn das so ist, sollten wir darüber mal näher nachdenken und schauen, was ist eigentlich mit mir und warum habe ich das nötig? Habe ich das nötig? Oder könnte ich das mal stecken lassen? Und die anderen genauso wertschätzen wie mich mindestens. Also da, aber da gibt es viele Probleme, ich will das auch gar keinem vorwerfen, aber ich will mal darauf aufmerksam machen. Das sind Nöte, die wir mit uns selber haben und natürlich dann auch mit anderen. Es steht auch nicht da, glaubt alles, was fromm und kirchlich ist und haltet es für gut. Also wir sollen nicht naiv und gutgläubig sein, dass wir denken, dass alles, was bestimmte Kreise oder Parteien, oder ich wende es jetzt mal auf Kirche an, und was die so verlauten lassen, was sie in ihrer Presse schreiben, was so ihre Stellungnahmen sind, dass das gut wäre oder dass das von Gott wäre oder dass das zutreffend wäre und dass ihr das annehmen müsstet und dass ihr dazu Ja sagen müsstet. Ich beobachte da teilweise eine erstaunliche Naivität. Und ich kriege auch öfter merkwürdige Reaktionen, wenn ich mal auf was aufmerksam mache, was bei Kirche eben gerade nicht gut ist oder was auch verkehrt gesagt wird. Nein, wir sollen das schon genau angucken und nicht alles glauben. Also es wäre wieder das Gegenteil, das wir alles nur für gut halten. Das ist leider nicht der Fall. Steht auch nicht da, prüft nur, was euch unbekannt ist oder verdächtig vorkommt und bleibt bei dem Guten bewerten, was ihr schon lange kennt und lebt und liebt. Für viele ist so das entscheidende Prüfkriterium, es war mal doch schon so, also es war schon immer so, das ist also gut und das Neue kann gar nicht gut sein, weil wir kennen das Bewährte. Das ist auch eine Versuchung, in der man als Einzelperson stehen kann und auch als Institution stehen kann. Aber das steht nicht da. Sondern die Herausforderung der Jahreslosung ist tatsächlich in einem bestimmten Kontext oder Zusammenhang alles prüfen und dabei auf das Gute ausgerichtet sein. Auf das Gute ausgerichtet sein. Wir sind immer noch bei der Annäherung zur Jahreslosung. Also wir schleichen uns so langsam an. Das, was ich vorhabe in der nächsten Zeit, ist, dass ich diesen Satz erstmal genau anschauen möchte, jedes einzelne Wort, was es bedeutet, also eine ausführliche Übersetzung. Dann müssen wir gucken, ob wir noch zum persönlichen Bereich kommen, vielleicht schon. Morgen, dann würde ich gern den eigentlichen geistlichen Zusammenhang bedenken. Das wird wahrscheinlich das Herausforderndste von allem. Und danach dann weitere Bereiche, wo wir die Jahreslosung anwenden können und sollen, die sich dann für mich ergeben. Also, die Worte und die Übersetzungen. Ich lasse es mal, bleib es nur, den Satz zur Jahreslosung, lass den Kontext noch weg. Alles heißt alles, das ist klar. Da steht eigentlich noch ein Aber, da merken wir schon, dass da ein Gegensatz ist zu dem Vorhergehenden, das besprechen wir aber morgen. Prüft. Und dieses Wort meint im Kern erprobt, untersucht, erforscht, lernt kennen, nehmt als erprobt und echt an oder erklärt für bewährt oder tüchtig oder gut, heißt gut, billigt, empfiehlt, wählt aus. Das ist ein Wort, was von der Ableitung her, von der Etymologie, kommt das von annehmen. Also ich will etwas annehmen und prüfe deshalb, ob ich es als bewährt annehmen kann, ob ich es billigen kann, ja dazu sagen kann, ich will die Echtheit einer Sache untersuchen, das Wort Echtheit steckt auch drin, und ich will möglichst das Echte dort finden. Also ich will Echtes finden. Erproben, untersuchen, prüfen, zwecks der Anerkennung. Man könnte sogar übersetzen, anerkannt machen. Ich prüfe etwas und sage dann allen, das ist gut. Das dürft ihr anerkennen. Das ist so die Ausrichtung dieses Verbes. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verben etwa, die prüfen bedeuten im Neuen Testament. Dieses Dokimazo, das bewährte Suchen und Finden, kommt 22 Mal vor. Ein anderes, was viel häufiger vorkommt, 40 Mal, Peirazzo, heißt prüfen, versuchen, testen. Also wenn wir lesen, dass der Versucher oder der Teufel Jesus in der Wüste prüfte, versuchte, da steht ein ganz anderes Wort. Da ist oft die Absicht dahinter, jemanden zu Fall zu bringen oder zu gucken, dass da was nicht stimmt und ihn stolpern zu lassen, ihn reinzulegen, zu testen. Ja, das ist ein anderes Wort, was sehr viel häufiger verwendet wird. Andere Worte sagen, neutral untersuchen als Richter oder sonst was, muss uns jetzt nicht beschäftigen. Unser deutsches Wort prüfen hat mit dem lateinischen probare, prüfen, versuchen, entlehnt. Probieren ist verwandt, sprachverwandt. Aber wir halten bitte mal fest, das Prüfen ist also vom Verb her schon ein positives. Ich will echtes, gutes, bewährtes finden. Mit dieser Ausrichtung prüfe ich. Und behaltet das Gute. Es gibt verschiedene Worte für gut im Griechischen, im Wesentlichen zwei. Hier steht eins, das meint eigentlich das Schöne, das Hübsche, das Liebliche, das Anmutige, das Sittlich Gute, das Edle, das Treffliche, das Ehrenhafte, das Lobenswerte, Geziemende, Anständige, Tüchtige, Brauchbare, Geeignete, Nützliche. Die Wurzel von der Herkunft her bedeutet so viel wie gesund und schön. Also wenn ich etwas anschaue und es ist schön, eine Blume im Gewächshaus oder sowas, oder ein Gebäude, was mal nicht bloß hingestellt ist als Industriebau, sondern was irgendwie noch Stil hat, dort würde man Kalos sagen, das ist schön, das ist edel, das ist gut. Ich denke, es ist ja auch versucht worden, hier so zu bauen, das ist das drüben das Haus und so, ne? Das ist was Edles, ist was Gutes. Genau das ist gemeint, nicht nur einfach gut. Es wird also von Personen und Sachen gebraucht, die ihren Zweck in hervorragender Sache erfüllen. Nibbles Sketcher, so. Personen und Sachen, die eine gewisse harmonische Vollendung in sich tragen, wo man einen wohltuenden Eindruck von haben kann. Von der hat dann auch das Gute, das als gut erwiesene. Wenn ihr es im Hinterkopf behaltet, edel, das gibt es wahrscheinlich noch etwas besser wieder als nur gut. Also es geht wirklich um etwas, was hervorgehoben Gutes. Wenn wir das so hören, dann sollten wir, wenn wir uns um die Jahreslosung bemühen, aber noch eine Sache vor Augen halten. Nämlich steht ja die Frage, wer legt eigentlich fest, was gut ist und was edel ist. Zur Urversuchung des Menschen gehört es, selber entscheiden zu wollen und festlegen zu wollen, was gut und richtig und edel ist. Edel, hilfreich und gut, sagt der Mensch. Das Problem ist, dass was gut oder auch edel in unseren Augen ist, muss es in den Augen Gottes nicht sein. Der sieht manchmal die Dinge völlig anders. Und Maßstab, wenn wir wirklich die Jahreslosung betrachten, ist tatsächlich, was gut in Gottes Augen ist, was edel in Gottes Augen ist. Und dies im Hinterkopf zu haben, ist heute wahrscheinlich wichtiger als je zuvor, weil heute vieles dekonstruiert wird und neu konstruiert wird. Also Dinge, von denen bisher klar war, dass sie gut waren, sind auf einmal böse und umgekehrt auch. Da sind wir gerade in einem Prozess, wo wir ein Stück umerzogen werden sollen und da muss man sehr wachsam sein. Kleines Beispiel. Jesus sprach mal mit seinen Jüngern darüber, dass sein Weg, den er weitergehen wollte, in den Tod führt. Und dass sie ihn umbringen werden. Und jeder gute, edle Mensch sagt, das sollte man unbedingt vermeiden, bloß das nicht. Und so auch Petrus. Der nimmt also Jesus beiseite und sagt, das möge Gott verhüten. Das kommt überhaupt nicht in Frage, dass du diesen Weg gehst. Und manche kennen vielleicht die Antwort von Jesus, die ist ja hart. Er sagt, geh weg hinter mich, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Du denkst nicht, wie es Gott entspricht, du denkst nur menschlich. Also der Petrus hat es herzlich gut gemeint, weil er Jesus über alles wertgeschätzt hat und gibt ihm den besten Rat, den er geben konnte. Und es war ein teuflischer Rat und überhaupt nicht gut. Das kann passieren. Von daher, dieses Prüfen, was gut ist, kann tatsächlich eine große Herausforderung sein. Also prüfen, was gut ist in Gottes Augen. Dass wir es anhand des Wortes Gottes auch mit Hilfe des Heiligen Geistes prüfen und nicht nur nach menschlichen Maßstäben. Achtet mal drauf, wenn ihr in der Bibel liest, auch in den Geschichtsbüchern, dass jeder tat, was gut war in seinen Augen, oder dass dann steht, das war nicht gut in den Augen Gottes oder das war böse in den Augen Gottes. Die selber waren überzeugt, dass sie es richtig machen. In den Augen Gottes war es böse, das gibt es. Das müssen wir berücksichtigen. Geht um das Gute, was sollen wir damit machen? Die Jahreslosung sagt, festhalten. Haltet fest, ergreift, nehmt in Besitz, nehmt ein, erobert, gewinnt, erlangt, behaltet für euch. Es ist ein zusammengesetztes Wort, das Verb heißt haben und dann hat es so eine Vorsilbe, kat oder kata, das bedeutet eine Verstärkung. Herab, nieder, völlig, gänzlich haben, ein gesteigertes Haben, wenn euch das was sagt, man würde das im Deutschen nicht so ausdrücken, aber ein ganz Festhaben, in Besitz nehmen, Besitz behalten, festhalten, auch im Gedächtnis, sicher und treu festhalten und bewahren. Das heißt, Christen haben etwas, was unübertroffen gut ist, und zwar ewig gut ist, für immer gut ist. Und dieses Gute, was unübertroffen und ewig gut ist, sollen sie immer wieder aufnehmen und festhalten und bewahren in einer Welt, die halt in der Regel ohne Gott oder gegen Gott lebt und wo das mit dem Guten nicht so einfach ist und wo einem das Gute deswegen ganz schnell wegrutschen kann, weil sofort wieder Böses an die Stelle rutscht, was wir erleben und unter dem wir leiden. Wir leiden unter Bösen, es bleibt auch dabei. Aber dass wir das Gute so gut wir können festhalten, darum geht es hier. Prüft alles und das Gute haltet fest. Wenn man in die Bibelübersetzungen schaut, die diesen Vers wiedergeben, dann gibt es kaum Überraschungen, weil es kaum Alternativen gibt. Die Jahreslosung, die wir bedenken, ist nach der Einheitsübersetzung ausgewählt, das ist die katholische Übersetzung, die ein recht guter Kompromiss ist zwischen wörtlicher Übersetzung und Verständlichkeit. Luther hat prüft aber alles und das Gute behaltet. Bibel in deutscher Fassung prüft alles, das Gute haltet fest. Die gute Nachricht prüft aber alles und nehmt nur an, was gut ist. Kann man so sagen, nicht ganz glücklich, aber geht. Neue Genfer Übersetzung prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Roland Werner, der ein bisschen freier übersetzt, wägt alle Dinge ab und haltet dann an dem fest, was wirklich gut ist. Die Volksbibel ist manchmal recht lustig, aber auch gut. Scannt alles, löscht den Schrott und behaltet nur die guten Sachen. Finde ich gar nicht schlecht. Scannt alles, löscht den Schrott und behaltet nur die guten Sachen. Wenn man es ganz ausführlich übersetzen wollte, die Jahreslosung, dann könnte man es so umschreiben oder wiedergeben. Prüft alles, um Bewährtes, Echtes und Anerkennenswertes herauszufinden und haltet fest, was gut und edel, gesund und schön, hervorragend und nützlich ist. Nehmt es innerlich in Besitz, sodass es euch erhalten bleibt und euer Leben ausfüllt. Das ist mal so zu den Vorbemerkungen. Und jetzt habe ich mal, es gibt viele Karten dazu mit Tomaten, die gut sind oder verfault oder keine Ahnung. Ich habe mal was ganz Einfaches, eine Grafik vom CVJM. Ich gebe die einfach mal rum. Die ist sehr schlicht und manchmal ist das Schlichte tatsächlich das Genialste. Und mir imponieren immer Sachen, die ganz schlicht sind und gerade deshalb genial. Lass mal gucken, ob es reicht. Eins wegnehmen und den Rest weitergeben. Dann geht es am schnellsten. Mal kurz betrachten und überlegen, prüft alles und behaltet das Gute. Was könnte das in Bezug auf uns selbst bedeuten, also wie wir mit uns selber umgehen? Kommt dann nochmal in Bezug auf andere, das machen wir dann. Jetzt erstmal in Bezug auf uns selbst, wenn ihr das so anschaut, kommen euch da Gedanken dazu. Oder auch zu dem Bild überhaupt. Ich habe dazu zwei Punkte. Ersten Punkt, der geht hier nicht so direkt raus hervor, aber vielleicht ein bisschen auch, habe ich genannt ausfiltern. Die wichtigste Aufgabe unseres Gehirns ist tatsächlich auszufiltern. Das mag jetzt vielleicht überraschen, aber wer sich näher damit beschäftigt, weiß, dass das so ist. Unser Gehirn ist vor allem damit beschäftigt, unwichtige Informationen auszufiltern und das, was wichtig ist, uns zu Bewusstsein zu bringen. Also allein, was wir an Außenreizen wahrnehmen, ist so viel, der Druck der Armbanduhr, wie sich die Füße oder die Socken in den Schuhen anfühlen, ob sich die Temperatur hier ein bisschen ändert, ob es ein bisschen heller oder dunkel wird. Tausend Sachen. Wir nehmen ständig eine ganze Menge Informationen auf, die uns überhaupt nicht bewusst werden, auch nicht bewusst werden müssen. Und dafür sorgt das Gehirn, um dies auszufiltern. Ich habe gelesen, dass, ich kann es nicht überprüfen, aber dass allein durch die Außenreize das Gehirn jede Sekunde etwa 12 Millionen bis 15 Millionen Bits aufnimmt und die verarbeitet. Das sind rund 100 Megabyte. Das heißt, man müsste in einer Sekunde 550 Mal das Buch Alice im Wunderland lesen oder etwa 33.000 Bücher in der Minute lesen. Das ist das, was unser Gehirn aufnimmt, Sekunde um Sekunde. Und das Allermeiste schirmt es von uns ab, weil wir sonst sofort durchdrehen würden. Ja? Das tut das Gehirn automatisch. Das filtert aus. Ganz, ganz viel. Und wir sollten aber auch persönlich sehr aktiv und sehr bewusst filtern. Mit welchen Informationen wollen wir uns wirklich beschäftigen? Oder müssen wir uns beschäftigen? Wir sind ja einer riesigen Informationsflut heute ausgeliefert. Das hat es so in dieser Weise noch nie gegeben wie heute. Was bewirkt das? Das bewirkt zum Beispiel, dass wir in der großen Gefahr stehen, die wirklich wichtigen Dinge dabei nicht mitzubekommen. Weil das wirklich Wichtige in dieser Informationsflut untergeht, buchstäblich, die uns umgibt. Dahinter kann durchaus eine Absicht stecken. Ich las davon, dass Kommunen, um Geld zu sparen, manche ihre Aufgaben auslagern und Firmen übergeben, Privatfirmen, die das dann machen sollen. und dann aber Verträge abschließen, dass sie es dann trotzdem wieder nutzen können, das, was diese Privatfirma dann macht. Und da werden Verträge ausgehandelt, dass das dann funktioniert. Und da gab es Verträge mit mehreren tausend Seiten. Die wurden unterschrieben. Und nach einer Weile gab es für die Kommunen das böse Erwachen, weil sie die Fallen in diesen Verträgen überhaupt nicht gefunden haben. Und es wurde teurer, der ganze Laden, als wenn sie das alles selber als eigene Aufgabe behalten hätten. Aber die Unternehmen, die haben natürlich ihre Rechtsanwälte und die schreiben dann so umfangreiche Verträge, die kann kein Mensch lesen und verstehen. Und dann unterschreibt man und das Entscheidende ist da drin, steht alles drin. Also es war rechtlich alles wasserdicht und sauber. Ja? Aber man hat das in dieser Informationsflut so reingepackt, dass die Kommunen schlimm reingefallen sind. Und was alles so in den Medien kommt, und damit meine ich sowohl die Mainstream-Medien als auch die alternativen Medien. Wir werden mit so viel Zeug zugeballert. Und dort herauszufinden, was ist tatsächlich von dem Zeug wichtig, das ist eine Riesenherausforderung. Und manches wird nur ganz kurz und nebenbei berichtet, ist daher aber entscheidend zu wissen. Also manchmal stehen in der Zeitung so ganz kleine Meldungen, so im Kleingedruckten, und die sind viel wichtiger als das, was seitenweise in großen Schlagzeilen berichtet wird. Und natürlich können die sagen, wir haben es berichtet, es steht alles da, aber man überliest es. Das geht bis dahin, wie die Parlamente arbeiten. Müsste man darauf achten, dass bestimmte Gesetze, die werden dann zur WM oder Olympiade durchgesetzt, weil die alle mit WM oder Olympiade besetzt sind und dann noch viele andere und dann zum Schluss der Sitzung noch schnell was mit 1000 Seiten, was dann ausgereicht wird. Das kann man gar nicht aufnehmen und dann nickt man es ab, wird schon gut sein. Also da steckt zum Teil, stecken da ganz raffinierte Sachen dahinter. Und die Herausforderung ist wirklich, gut zu filtern. Was ist entscheidend zu wissen? Da einen Blick für kriegen. Heute sind ja nur schlechte Nachrichten eigentlich gute Nachrichten, also berichtenswert. Es wird also auch wieder ganz viel Negatives gebracht. Wenn irgendwas gut läuft, jemand was gut macht, das steht selten in der Zeitung, zum Glück manchmal auch noch, aber die Mehrzahl sind ja Dinge, die schief gehen oder wo Gewalt ist oder Böses. Und dann hat man so den Eindruck, alles ist schlechter und wird immer schlechter und es geschieht ganz viel Böses und noch Schlechteres und noch Schlimmeres und Böses droht am Horizont. So. Das erzeugt am Ende Angst und Panik. Wie viele haben Angst vor dem Weltuntergang, weil es etwas wärmer wird? Und es wird etwas wärmer, aber wie verkauft man das und wie geht man damit um, ist nochmal eine zweite Frage. Und Menschen, die in Angst und Panik sind, sind leichter manipulierbar, das ist amtlich. Also auch da kann von beiden Seiten, oder ich rede nicht ruhig mal, wer Angst verbreitet, welche Medien, da gehören alle dazu. Was bezwecken die damit und was erreichen die damit? Und will ich das mit mir machen lassen? Oder fange ich an, bewusst zu filtern? Was nehme ich auf und was nicht? Und was ist wichtig? Ich denke, wir sollten hier ganz vieles aussortieren, ausfiltern, aussieben. Ich habe mal so ein bisschen Zeitmanagement auch mitgemacht, weil das, wenn man als Pfarrer Zeit selber einteilen muss, ist ganz gut, wenn man da ein paar Fähigkeiten hat. Und da war eine Regel zum Beispiel, wenn Sie Zeitungen lesen, in der Regel reicht die Überschrift. Manchmal sind die auch falsch, da muss man nachgreifen, ist klar, aber in der Regel sagt die Überschrift schon, was man wissen muss und reicht das, dann muss ich die Einzelheiten nicht noch mehr reinziehen. Und ich kann aber dann fokussieren auf das, was mich wirklich interessiert. Mal für mich ganz persönlich, wir haben irgendwann, das war glaube ich Corona-Zeit, aufgehört Nachrichten anzugucken. Konsequent. Weil es mich erstens zu sehr an die aktuelle Kamera erinnert hat, was die Propaganda angeht. Und zweitens ist es ja auch so, ich sag mal, die Tagesschau geht jeden Tag eine Viertelstunde, egal ob irgendwas passiert ist was oder nichts Wesentliches passiert ist. Aber ich muss mir das eine Viertelstunde ansehen und anhören. Ich lese sehr bewusst Zeitung, auch offizielle Zeitung, Freie Presse oder so, aber dort entscheide ich selber, was ich lese. Ich habe die Überschriften, ich habe die Meldungen dort auch, die im Fernsehen kommen. Aber ich wähle dann aus, was ich lese und was ich beiseite lasse oder wo mir die Überschrift reicht. Und merke, das ist für mich besser, dass nicht alles auf mich so einprasselt, unterschiedslos. Wovon Leute denken, dass ich es wissen soll oder muss. Ich möchte es gern selber entscheiden. Als ich jung war, gab es so ein Duo, Arno und Andreas, die Menschen gibt es heute noch, aber sie singen nicht mehr zusammen. Da war so ein Lied, da ist eine Zeile hängen geblieben, mir scheint, die Seele ist ein Teppich, auf dem nicht jeder trampeln soll. Mir scheint, die Seele ist ein Teppich, auf dem nicht jeder trampeln soll. Ich muss nicht jeden Miststiefel bei mir die Füße abtreten lassen, sondern ich kann sagen, das bleibt draußen. Ich filtere aus und versuche, das Gute reinzulassen. Das gilt auch für Filme und Musik und Ähnliches oder Bücher. Und das einfach mal so für sich selber zu prüfen, wir nehmen überall hin, wo wir gehen, unsere Augen mit. Was sehen wir uns an? Wir nehmen überall unsere Ohren mit. Was hören wir uns an? Wir nehmen überall unsere Knie mit. Wo, vor wem und vor was und für was beugen wir unsere Knie? Das entscheiden wir. Wir nehmen überall unsere Zunge mit. Was reden wir? Hilft das anderen? Dient das der Ehre Gottes? Also prüfen bedeutet ganz viel aussortieren, ausfiltern. Und dazu gibt es eine bekannte Geschichte, die ist uralt, aber immer noch hilfreich vom alten Sokrates. Und die können wir in beiden Richtungen hören. Einmal, was hören wir uns an und zweitens, was sagen wir weiter? Zu Sokrates kam einmal ein Mann und sagte, du, höre, ich muss dir etwas Wichtiges über deinen Freund erzählen. Warte ein bisschen, unterbrach ihn der Weise. Hast du schon das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe hindurchgehen lassen? Welche drei Siebe? So höre gut zu, das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du überzeugt, dass alles, was du mir sagen willst, auch wahr ist? Das nicht, ich habe es nur von anderen gehört. Aber dann hast du es durch das zweite Sieb hindurchgehen lassen. Es ist das Sieb der Güte. Der Mann errötete und antwortete, ich muss gestehen, nein. Und hast du an das dritte Sieb gedacht und dich gefragt, ob es nützlich wäre, mir das zu meinem Freund zu erzählen? Nützlich? Eigentlich nicht. Siehst du, antwortete der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch nützlich ist, dann behalte es lieber für dich. Und auch das empfinde ich als eine riesen Herausforderung. Also ich habe gestern ja was auch erlebt oder auch gehört von Kollegen und Ähnliches, das ist wahr. Und ich überlege, erzähle ich das meiner Frau? Und stelle fest, nee, erstens, es war nicht gut. Wenn ich ihr das sage, dann hört sie ihn mit mehr Vorurteilen oder sonst was und es tut ihr auch nicht gut, tut überhaupt nicht gut. Also lass es doch stecken, das musst du überhaupt nicht weiter sagen. Es bringt keinen Nutzen. Und ist auch nicht notwendig, dass ich es wissen müsste. Also habe ich mich mal ausnahmsweise selber beherrscht und das nicht weiter gesagt. Das mal so filtern. Müssen wir das weiter sagen? Ist es wahr? Erstens haben wir es selber erlebt, sind wir Zeugen oder ist es bloß Gerücht? Ist es gut? Und nützt es was? Ist es notwendig, dass der andere das weiß? Wenn nicht, kann ich es stecken lassen. Und dann muss ich auch nicht meine Nase in alle möglichen Angelegenheiten stecken, um dann möglichst viel von irgendwelchen Leuten zu erfahren. Es macht mich nicht froher und gelöster ihnen gegenüber. Ausfiltern. Das zweite ist fokussieren. Und da sind wir schon eher wieder hier, also Bild der Lupe sozusagen. Es ist überhaupt kein Problem, negative Dinge zu sehen, zu hören, zu finden und zu sagen. Das drängt sich von alleine auf. Unsere Kultur fördert das auch. Ja? Alles ist schlecht, die Menschen sind schlecht, nur ich bin gut und liege richtig, oder? Nochmal der Erinnerung, die Jahreslosung war, prüft alles, um Bewährtes, Echtes und Anerkennenswertes herauszufinden. und haltet fest, was gut und edel, gesund und schön, hervorragend und nützlich ist. Nehmt es innerlich in Besitz, dass es euch erhalten bleibt und euer Leben ausfüllt. Und es ist gar nicht so einfach, die guten Dinge zu finden. Und das liegt auch wesentlich mit daran, worauf wir überhaupt fokussiert sind. Also worauf wir ausgerichtet sind, was wir suchen und was wir erwarten. Als ich jung war, so 13, 14, ist es jemandem gelungen, mich für Ornithologie, für Vögel zu begeistern. Er war ein bisschen älter als ich und dann sind wir das erste Mal auf Exkursion gegangen, also in ein Gebiet, wo Vögel zu erwarten sind. Und ich war völlig hin und weg und baff, was der alles für Vögel gesehen und gehört hat, die ich nicht gesehen und gehört habe. Der war noch auf einem Ohr gehörlos, der wusste gar nicht, wo was herkommt. Der guckte sich dann rum um 360 Grad, weil er die Richtung nicht einordnen konnte. Aber der hat mehr gehört als ich mit meinen zwei gesunden Ohren und hat viel mehr gesehen als ich. Das war mir ein Phänomen, ich habe das gar nicht verstanden, dass da so viele Vögel im Gelände sind und was da alles für Arten waren. Das Geheimnis war, er war darauf fokussiert. Er hat es schon ein paar Jahre trainiert, auf Vögel zu achten und hat dann alle möglichen Piepser gefunden und analysiert und wusste, was das ist. Und nachdem ich ein bisschen später da länger dabei war, ging es mir so, wenn ich mit irgendwelchen anderen Leuten durch den Wald ging oder so, sage ich, guck mal, hier singt eine Nachtigall oder ein Gebüsch, die hat keiner gehört, weil alle sagen, die singt bloß nachts und was weiß ich nicht. Und geht völlig unter, auch eine Nachtigall geht völlig unter für ungeübte Ohren, weil die Menschen nicht darauf fokussiert sind. Da merkte ich, wie ich plötzlich einen Haufen Vögel sah und hörte, die anderen nicht gehört haben, gesehen haben, da staunten die über mich. Ich bin jetzt nicht der Experte, ich habe dann im Beruf, bin ich auch nicht mehr so dazugekommen, das zu pflegen, jedenfalls nicht intensiv. Jetzt im Ruhestand kann ich wieder bei den Ornithologen mitmachen und dasselbe passiert wieder, wenn ich mit denen unterwegs bin, die hören und sehen Sachen, die ich nicht hören sehe. Obwohl die schlechter hören als ich und schlechtere Augen haben, aber die kriegen es ganz anders mit, weil die seit Jahrzehnten zum Teil dort unterwegs sind. Also es liegt ganz viel, worauf fokussiere ich. Und das kann ich üben. Ich kann üben, mich auf das Gute zu fokussieren. Und es lohnt. Es geht uns dann besser, verspreche ich, wenn uns das gelingt. Ein Indianer, der in einem Reservoir lebte, besuchte seinen weißen Freund in der Großstadt. Er war verwirrt vom vielen Lärm, von der Hektik und von der schlechten Luft. Die beiden gingen die Straße entlang. Plötzlich blieb der Indianer stehen und horchte auf. »Hörst du die Grille zirpen?«, sagte er seinen Freund. »Du musst dich täuschen, hier gibt es keine Grillen. Und selbst wenn, dann würde man sie niemals bei diesem Lärm hören.« Der Indianer ging ein paar Schritte und blieb vor einem Efeu bewachsenen Haus stehen. Er schob die Blätter sanft auseinander und fand die Grille. »Ja gut, du hast die Grille gehört, dein Gehör ist aber besser geschult als meins«, gab ihm der Freund zu bedenken. Der Indianer schüttelte den Kopf. »Nein, das Gehör eines Indianers ist nicht besser als das eines weißen Mannes. Ich werde es dir beweisen.« Er griff in seine Tasche und holte eine Münze hervor und warf sie auf den Gehsteig. Sofort blieben mehrere Leute stehen und sahen sich um. »Siehst du, mein Freund, es liegt nicht am Gehör. Es liegt am Fokus unserer Aufmerksamkeit, was wir wahrnehmen und was nicht.« Die Münze auf dem Pflaster war genauso laut oder leise wie die Grille. Also, es ist eine lohnende Lernaufgabe, unseren Fokus neu auszurichten auf das, was wirklich gut ist und was gut tut. Und uns wird es damit besser gehen. Prüft alles und behaltet das Gute. Prüft alles, um Bewährtes, Echtes und Anerkennenswertes herauszufinden und haltet fest, was gut und edel, gesund und schön, hervorragend und nützlich ist. Nehmt es innerlich in Besitz, sodass es euch erhalten bleibt und euer Leben ausfüllt. Was könnte denn das in Bezug auf unseren Umgang miteinander bedeuten? Also in der Familie, in der Nachbarschaft, Freunden, Kollegen, Fremden. Jemand Ideen? Das erste war erstmal, was ich mir selber reinziehe, ja, und dass ich da sortiere und fokussiere, auswähle, wie jetzt mit anderen umgehen. Was könnte das da heißen? Auch da ist wieder die Frage, wir alle, wenn man jemanden begegnet, auch neu begegnet, man scannt ihn ja erstmal, ja, und guckt, was ist das für jemand, das passiert automatisch, da entscheidet sich in Millisekunden schon ganz viel. Aber wir könnten uns vornehmen, das Gute und Edle in anderen zu suchen und zu finden. Diese Voreinstellung könnte man trainieren. Die Frage ist, jedenfalls habe ich sie mir gestellt, gibt es einen Menschen, der nur böse und unfähig ist? Eben, wir haben eine Mischung. Ne?
Ich denke, die Mischung ist nicht
genau.
Der andere,
genau.
Wenn ich nur gute Leute
um
mich herum habe, dann fühle ich mich nicht mehr gut.
Ja. 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 Genau. Genau. So ist es. Deswegen müssen wir überhaupt prüfen. Weil wir es immer mit Mischungen zu tun haben. Und ich sage mal, es gibt, glaube ich, keinen Mensch, der nur böse und unfähig ist, und es gibt auch keinen, der nur gut und fähig ist. Das ist genau die Lage. Es ist so, dass alle Menschen Gutes und Böses in sich haben oder auch mit Bösem zu kämpfen haben, sage ich mal, oder mit Unfähigen zu kämpfen haben. Bei manchen sehen wir es, bei manchen sehen wir es nicht, aber ich habe genug Seelsorge, um zu wissen, dass das bei jedem so ist. Und alle wollen, glaube ich, eigentlich das Gute im Kern. Ja, es gelingt nicht immer, das Zweite ist, aber eigentlich wollen wir das Gute in dem, was wir überlegen, was wir tun, was wir planen. Und wir alle haben auch einen Kampf, das, was nicht so gut ist oder böse oder unfähig, zu besiegen. Denke ich. Und das ist wirklich kompliziert. Und ich denke, dass es sogar in den meisten Fällen, wo jemand wirklich Böses tut, also stiehlt oder mordet oder sonst was, dass er es aus der irrigen Überzeugung tut, dass das jetzt richtig oder gerecht ist oder gerechtfertigt, aus irgendeinem Grund. Dass also irgendetwas Gutes hat, dass er das jetzt macht, dass das seine innerste Überzeugung ist. Ich glaube, dass das so ist. Man kann da sehr drüber nachdenken. Die SS-Leute waren zum Teil hervorragende Familienväter und haben ganz normal gelebt. Und im KZ, da haben sie halt Ungeziefer bekämpft. Und keiner von uns hat ein schlechtes Gewissen, wenn er Ungeziefer bekämpft. Da war was völlig verkehrt im Gehirn und Gewissen. Ja? Aber sie waren, denke ich, zumindest ein Teil überzeugt, dass sie das Gute und Richtige tun. Das heißt nicht, dass es gut und richtig war. Das meine ich jetzt überhaupt nicht. Aber dass wir erstmal überlegen und dem anderen unterstellen, wir denken immer gleich, der meint es nicht so gut wie ich oder der meint es jetzt böse, das muss überhaupt nicht der Fall sein. Es kann sein, dass er es sehr gut meint und sich darin irrt. Aber dass ich das für mich erstmal auseinanderfitze. Also doch versuchen, eine positive Grundhaltung einzuüben für andere, die trotzdem nicht blind ist für das, was nicht gut ist. Natürlich muss ich das sehen und auch benennen. Dass ich also sowohl Anerkennung als auch konstruktive Kritik übe, konstruktiv meine ich, dass es dem anderen hilft, es zu sehen und vielleicht manches auch anders zu machen. Oder dass er ihm überhaupt bewusst wird, wie das auf andere wirkt, das erkennt er vielleicht nicht. Und meint es überhaupt nicht so, wenn ich es ihm nicht spiegle, bin ich mit schuldig dran, dass er so bleibt. Dann lege ich ihn darauf auch fest. Also dass ich ihm dann helfe, aber eher als Unterstützung, das kommt so und so an oder das wirkt auf mich so und so. Und dann kann man sich, wenn ich aber das mit einer guten Absicht mache, kann ich mich auch konstruktiv darüber unterhalten. Und führt es wahrscheinlich weiter, als wenn ich ihn verurteile und ablehne und sage, das ist alles Scheiße und Mist und ihn abschreibe. Das wird ihm nicht helfen und mir am Ende auch nicht in meinem Umgang mit ihm. Und so auch wieder prüfen, was ich selber dann auch über andere weitertrage oder nicht. Manchmal ist Schweigen auch gut Oder ich sage es ihm unter vier Augen, oder ich sage nur das andere, was ich ihm auch unter vier Augen sagen würde, schon das würde vieles aussortieren. Ja? Prüft alles und behaltet das Gute. Prüft alles, um Bewährtes, Echtes und Anerkennenswertes herauszufinden und haltet das fest, was gut und edel ist, gesund und schön, hervorragend und nützlich. Nehmt es innerlich so in Besitz, dass es euch erhalten bleibt und euer Leben ausfüllt. Ich sage, selbst wenn wir Gott und die Bibel und den Glauben mal völlig außen vor lassen bei diesem Wort, schon rein menschlich lohnt es sich, das sich zu einem Jahresmotto oder zu einem Lebensmotto zu machen. Und danach zu leben, danach zu reden, danach zu handeln. Das ist das eine, was ich erstmal bewusst machen wollte. Wenn es allerdings stimmt, was Jesus mal sagte, gut ist nur einer, nämlich Gott, dann brauchen wir tatsächlich Gott, damit das Gute uns wirklich bestimmt. Dann muss das noch dazukommen. Und darum würden wir uns dann in den nächsten Einheiten bemühen. Und wie gesagt, morgen würde ich den unmittelbaren Zusammenhang der Jahreslosung genauer betrachten. Da gibt es sehr vieles zu entdecken und dann darüber hinaus immer noch viele andere Dinge, wo es dann auch wieder für normale Bereiche vielleicht praktischer wird. Ab morgen dann eher das Geistliche. Und soweit jetzt erstmal für heute und hier.